Rockantenne präsentiert, wie es wirklich war. Konzertmogul Ossi Hoppe erzählt aus seinem Leben.
Herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge. Und es freut mich ganz persönlich, dass wir nach einer kurzen Pause endlich wieder in die Vollen gehen können mit dem Mann, der es einfach weiß. Konzertpromoter, Veranstalter, Legende. Ossi Hoppe hier bei uns im Studio. Das ist immer wieder schön, dass du es herschaffst. Ossi, du hattest viel zu tun jetzt in der letzten Zeit. Vor Corona oder während Corona war es natürlich ruhiger, aber jetzt geht's in die Vollen. Und du hast jetzt gerade ein paar Tourneen gemacht. Da bin auch ich natürlich als Fangirl immer wieder mit dabei gewesen. Aber eine Tournee ist jetzt gerade vorbeigegangen, beziehungsweise vor ein paar Wochen schon. Die liegt uns wahrscheinlich beide sehr am Herzen. Und das ist eigentlich der letzte Deutschlandauftritt und die letzte Deutschlandreise von KISS gewesen.
Absolut. Also erstmal danke, dass ich eingeladen worden bin. Ich habe eine schwere Nacht hinter mich gebracht, ein bisschen zu viel Wein getrunken. Aber für euch bin ich natürlich immer erreichbar. Ihr hört es schon an der Stimme. Aber unabhängig davon, lass uns über KISS reden. Ja, KISS, ja, das war schon, es war an und für sich traurig für mich. Und ich muss sagen, ich sozusagen als in Anführungsstrichen Altrocker. Ich habe wirklich mit den Tränen gekämpft beim letzten Konzert in Köln, was auch Paul nicht verborgen geblieben ist. Mhm. Und er kam dann zu mir und hat mich in den Arm genommen und sagte, I never knew you are so emotional. Und dann sagte ich, ja, scheiße. Aber so war es, weil einfach für mich eine Dekade, mehrere Dekaden zu Ende gegangen ist. Ich habe ja KISS von Anfang an promoted, schon damals bei den Monsters of Rock waren sie dabei. Mhm. Da merkt man doch plötzlich, Mensch, hier geht eine Band von uns. Das war so fast wie eine Beerdigung eines guten Freundes. Ja, sie sind nicht mehr da.
Es war und es ist traurig, das stimmt. Ich bin ja letztes Jahr persönlich nach Stuttgart gefahren, in der irrigen Annahme, dass dieses Konzert in Stuttgart 2022 der letzte Auftritt von KISS auf deutschem Boden ist. Hab mich dann bei Konzertende gewundert, ja Moment mal, die Typen hätten ja eigentlich auch mal ein Wort darüber verlieren können, dass das letzte Konzert in Deutschland ist. In meiner ganzen Naivität habe ich natürlich nicht darüber nachgedacht, dass du nochmal eine Rutsche kommt. Aber du hast das schon gewusst.
Na ja, gut, ich kann ja auch nicht immer über alles reden. Wenn ich alles erzählen würde, was ich weiß, dann würde ich wahrscheinlich im Gefängnis landen oder in der Psychiatrie wahrscheinlich. Aber nein, das war ja nun auch End of the Road Tour. Sie wollten halt jetzt auch nicht, sagen wir so abrupt. Sie haben auf jeden Fall Wert darauf gelegt, nicht mehr dort zu spielen, wo sie schon Tschüss gesagt haben. Mhm. Von daher gesehen bin ich froh, dass sie sich nochmal dazu durchgerungen haben, das zu machen. Aber so schlimm das für mich ist, also jetzt mal primär als Fan gesehen, es ist wirklich das Ende der Tour oder ihrer Ära.
Ja.
Ich werde jetzt nochmal nach Dubai fliegen und sie mir anschauen und nochmal nach Los Angeles. Aber ich werde sicherlich nicht nach New York fliegen.
Ach komm!
Nein, das kann ich nicht, weil New York wird ein Zoo.
Ja,
New York wird, da kannst du dir vorstellen, jeder der Mitglieder, der hat dann 100 Verwandte, dazu kommen noch die Freunde und dann stehst du dann irgendwo mit einem Taschentuch in der Ecke und trocknest die Tränen ab und du kommst gar nicht an irgendjemand ran.
Wie hast du denn die Gefühle der Musiker empfunden? Hast du mitbekommen, hast du gesagt, nö, schaut aus wie jede andere Tour, oder hast du gesagt, nee, ist doch irgendwie anders jetzt, auch bei Ihnen?
Ja, ich glaube, ein bisschen merken Sie es schon, aber der große Knall wird natürlich in New York kommen.
Okay.
Weil dann ist wirklich das Ende da und da wird es wirklich, glaube ich, nochmal ziemlich schwer für jeden und da wird jeder auch plötzlich jetzt registrieren, das war's jetzt und Koffer packen, nach Hause fahren, auf Wiedersehen. Also, man steckt ja nie drin, wie der Einzelne das verarbeitet.
Ja. Ja.
Aber man merkt schon, dass hier, sagen wir mal, eine Ära zu Ende geht. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, die Jungs haben das natürlich schon ein paar Jahre gemacht und sind schon ein paar Mal um den Block gewandert. Und von daher gesehen denke ich mal, dass auch die Entscheidung ihrerseits für mich persönlich nachvollziehbar ist.
Ja. Absolut.
Erstens mal, ich meine, wenn ich mir Gene vorstelle, der ja mit seinem Outfit da um die 30 Kilo mit sich rumschleppen muss jeden Abend, dann wer weiß, was seine Zunge noch wiegt, das kommt ja noch oben drauf. Aber das ist halt schon ziemlich heftig. Und dann noch 2 Stunden, es sind ja nicht nur die 2 Stunden auf der Bühne, es kommt ja noch eine Stunde vorher noch anziehen und schminken und schlag mich tot. Also es ist schon schwer.
Wenn du diese Band über die ganzen Jahrzehnte beobachtet hast und immer wieder mit ihnen gearbeitet hast, hast du eine Veränderung bei den Jungs festgestellt? Auch vielleicht von der Einstellung her? Vielleicht sind sie ein bisschen altersmilde geworden? Haben sie sich zum Schluss aus ein bisschen verändert? Oder ist es immer noch, man hat ja immer diese Klischees. Ja, Gene denkt ans Geld, die anderen erfüllen brav ihre Verträge und Paul macht keine Ahnung was, malt ein Bild vor der Show oder ich weiß es nicht, weißt du? Hast du da eine Veränderung festgestellt? Oder wie hast du die gesehen in einem Wandel?
Nee, an und für sich gar nicht, weil Gene war schon immer so, wie er ist. Mhm. Positiv verrückt, sehr clever, sehr intelligent, immer für einen guten Spruch da, sehr belesen, man kann mit ihm über alles reden. Also Gene ist schon, sagen wir mal, so geblieben, wie er ist, genau wie Paul. Mhm. Paul ist natürlich anders als Gene, Gott sei Dank, sonst hätten sie es wahrscheinlich auch nicht so lange miteinander ausgehalten.
Hast du eigentlich mal erlebt, dass sich die beiden nicht grün miteinander sind?
Nein, weil sie, selbst wenn es so gewesen wäre, was sicherlich mal vorgekommen ist, dann sind sie professionell genug, das vor der Öffentlichkeit zu verstecken.
Ja.
Und es war eine ganz lustige Geschichte. Vor Jahren war ich mal auf einem Polestar Conference, heißt das. Das war in San Francisco. Mhm. Und da hat Paul war der Redner und die Opening Speech, das hat er gemacht. Mhm. Und dann haben sie ihm genau diese Frage gestellt und haben gesagt, ja, du und Gene, und man hört ja da manchmal, dass ihr zwei euch nicht immer grün seid und hin und her. Und hat der Paul gesagt, sagt er, nein, stimmt nicht, wir zwei sind schon seit Jahren befreundet. Wir leben auch gar nicht so weit weg voneinander. Mhm. Und ich kann übrigens sein Ego von meinem Haus beobachten. Was ich leider sehr cool fand.
Wobei Paul Stanley auch mit einem gesunden Ego, glaube ich, behaftet ist.
Na gut, ich glaube, jeder, der so einen immensen Erfolg hat, egal welche Band du jetzt nimmst, ist es natürlich schwierig, das eigene Ego nicht zu streicheln.
Ja.
Also ich glaube schon, dass da nur der eine versteckt es mehr als der andere und bei dem einen ist es anders als beim anderen. Aber gut, ein gesundes Ego ist ja nichts Schadhaftes.
Jetzt müssen wir trotzdem noch mal kurz bohren, weil ich glaube, dass als Fan und als Außenstehender würde ich sagen, dass Paul in den 80er Jahren und auch in den unmaskierten Jahren Kiss am Leben gehalten hat. Und eigentlich da, wo Gene gesagt hat, ich gehe lieber mal schauspielern, kannst zwar nicht, aber mach's trotzdem. Und Paul eigentlich immer mit den Hits immer wieder da war und so ein Garant war für die Beständigkeit der Band, dass es weitergeführt wird. Es ist aber in den letzten Jahren so gewesen, dass Paul nicht immer beim Singen die beste Figur abgegeben hat und Gene ab und zu mal wirklich auf der Bühne herausgeholfen hat. Hat man denn da drüber diskutiert oder ist da der Mantel des Schweigens drüber gelegt worden, dass man sagt, man arbeitet mit Backing Tracks oder es ist einfach so, es muss sein, oder hast du da was mitbekommen?
Selbst wenn ich es hätte, würde ich es euch nicht erzählen. Aber,
ach komm jetzt, das Ding ist durch, wir reden Deutsch, keiner versteht's.
Gut, okay. Nein, aber ich denke mal, da ist ja Kiss, sind ja nicht die einzigen.
Nee.
Es gibt ja in unserem Business sehr viele Rockgrößen, die nun plötzlich im höheren Alter dann einige Stimmprobleme entwickelt haben. Kennen wir ja ein paar Touren aus der jüngsten Vergangenheit.
Ja.
Wo wirklich dann auch natürlich ein gewisser Grad an Enttäuschung bei dem Fenster war. Aber ist ja klar, dass heute nicht jeder die Töne mehr so treffen kann, wie er sie mal vor 30 Jahren getroffen hat. Ja, und da kannst du alle möglichen großen Sänger nehmen. Das ist durch die Bank weg bei 90% so.
Ja.
Je nachdem nach wessen Stimme oder nach dessen Stimmlage logischerweise.
Ja, ja.
Aber ich denke, bei Gene und Paul ist es immer so, das ist eine gesunde Mischung von Talent, Verstand und von wir wissen, wo wir hinwollen.
Ja.
Wir wissen, wo die Reise hingehen soll. Und das haben sie immer gewusst.
Ja.
Und ich glaube, dass da immer, es gehören immer, it takes two to tango, es gehören immer zwei dazu. Und ohne Gene gibt's Paul nicht und ohne Paul gibt's Gene nicht. Mhm. Das ist so wie, ja, wie eine gesunde Ehe, ja, wo du seit Jahren verheiratet bist und da knallst auch ab und zu mal, ja, weil du in der Küche nicht richtig abgetrocknet hast oder schlag mich toll, was auch immer. Also, ja, natürlich gab es ein paar Stimmprobleme da und dort, aber die gibt's überall und mit der heutigen Technik tun ja viele das kaschieren. Ich meine, es gibt im Pop-Bereich Beispiele, wo eine Künstlerin von der linken Seite auf die rechte rast. Ja, es sind 50 Meter und nochmal hin und zurück und dann ins Mikro haucht, ich liebe dich. Ja, da würde ich schon, da würde ich kurz vor dem Herzinfarkt stehen. Also, das sind alles solche Sachen, da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen, weil es geht um die Musik, es geht um die Songs und wenn die Songs geil sind, wie bei Kiss, und die Performance dazu geil ist, dann ist das dann eine super Geschichte.
Jetzt hast du zwei bei Kiss, die wohl mehr oder weniger in Rente gehen, aber du hast auch zwei, die letztendlich arbeitslos geworden sind, nämlich Tommy und Eric. Weißt du denn was, was die da machen danach?
Also gut, erstmal kann man hier auf hohem Niveau traurig sein, ja, denn ich glaube nicht, dass die beiden jetzt in Arbeitslosigkeit rutschen werden.
Richtig, ja.
Wenn ich ihr Geld hätte, würde ich meins wegschmeißen. Also von daher gesehen, denke ich, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber natürlich ist es so, dass Tommy natürlich weit jünger ist,
ja,
großartiger Gitarrist ist und sicherlich wird da das ein oder andere Angebot um die Ecke kommen von anderen Bands vielleicht. Vielleicht sagt er auch, ich tu nochmal Black and Blue, nochmal neu machen. Ich weiß es nicht. Tommy ist mehr so der richtig durchgehende Musiker. Die andere Fraktion, die Schlagzeugfraktion, ist mehr so der Arbeiter. Der richtig solide, trommelt da hinten, der weiß, was er kann,
ja,
der gut ist. Und ich kann gar nicht ehrlich gesagt haben, was Eric jetzt vorhat, weiß ich nicht. Aber sicherlich werden wir die zwei nicht so schnell aus den Augen verlieren, das ganz sicher.
Gut, Eric hat auch eine schöne Vita mit Alice Cooper, Black Sabbath und Gott weiß was, wo er noch gespielt hat.
Absolut.
Also ich glaube auch, dass da das ein oder andere noch kommen könnte.
Absolut.
Wollen wir, wenn wir schon dabei sind, über die andere Tournee reden, die gerade vorbeigegangen ist, bei der letztendlich erstaunlich ist danach, letztendlich im Nachklapp rausgekommen ist, nämlich natürlich bei Iron Maiden. Da bist du, das ist ja auch, das sind deine Kinder auch.
Ja, Kinder.
Irgendwo am Ende des Tages.
Bitte fang keine Gerüchte an, meine Frau könnte das hören. Ja, ich meine, Iron Maiden von der ersten Stunde an, von die zwei. Erste Tour war noch bei einem anderen Veranstalter, ganz, ganz am Anfang und dann habe ich übernommen. Aber wir sind schon seit, oh Gott, über 40 Jahren sind wir nicht nur professionell unterwegs, sondern auch befreundet, privat. Wir sehen uns oft und wir waren jetzt gerade auch Iron Maiden mit, die machen ja auch immer eine Charity Bike Ride. Da war ich dann in Argentinien. Wurde das gesponsert und die Erlöse gingen dann an das Children's Hospital in London. Und ich habe sogar einen Award gekriegt, den WOD heißt es. Ich habe ihn ganz stolz getragen, bis man mir sagte, was es heißt.
Was heißt denn?
Es heißt Wanker of the Day, weil meine Fahrradkünste nicht so überzeugend waren. Und ich nach ungefähr 3,5 Stunden fast vom Sattel geflogen bin und konnte dann auch nur noch im Servicecar mitfahren. Aber das war ganz gut, da gab's genug Bier, also da ging's mir wieder einigermaßen gut.
Wanker of the Day.
Ja, Wanker of the Day. Aber es, wir sind schon seit Jahren befreundet und ich bin auch froh, dass sie diese Tournee gemacht haben im Sinne von Iron Maiden ist ja eine Band, wo wir wissen, die Stadien ausverkaufen kann.
Ja.
Und deswegen war ich sehr, sehr froh darüber, dass das Management Rod Smallwood natürlich auch immer wieder, sagen wir mal, den Weitblick hat und den Durchblick hat, dass er gesagt hat, viele meiner Fans oder viele der Fans von Iron Maiden der letzten 15 Jahre zum Beispiel kennen Iron Maiden nur in einer Umgebung, Stadien,
ja,
Open Airs.
Open Airs, ja.
Wiesen, schlag mich tot, was auch immer. Und die haben vielleicht noch nie erlebt, wie die Band nah zu erleben ist in Arenen. Und das war ein sehr, sehr kluger Move, weil das zeigt auch, dass es Iron Maiden nicht nur um die Kohle geht, sondern dass Iron Maiden auch wirklich ihre Fans im Blick hat. Und der Erfolg dieser Tournee hat bewiesen, es war ja alles ausverkauft, dass die Fans das auch angenommen haben, dass sie froh waren, endlich mal nah dran zu sein, so nah, wie sie sonst vielleicht nicht dran sind, wenn sie irgendwo im Stadion ganz hinten sind.
Ja.
Und das war eine schöne Geschichte. Und über Iron Maiden brauchen wir nicht zu reden. Ich meine, Iron Maiden, geile Liveband. Und ich meine, mein absoluter Held ist natürlich unser Bassist. Ja, der Steve ist geisteskrank. Der Steve spielt am Freitag, der spielt am Donnerstag Fußball.
Ja,
oder Freitagmittag noch Fußball. Da spielen wir ja immer Spiele, gegen wen auch immer. Dann geht er abends noch mit seiner Band auf die Bühne. Und am nächsten Tag ist er mit Iron Maiden auf der Bühne. Also Steve ist ein Powerhouse ohne Ende, ja, der, wo selbst seine Bandkollegen sagen, he is positively crazy.
Ja, vor allem spielt Steve 90 Minuten durch, wo ich genau letztes Jahr 9 Minuten gespielt habe. Ja. War eigentlich fertig, da war ich der Wanker of the Day, wo ich dieser Kid mit dem Radl. Es ist unfassbar, der steht da und es ist echt Wahnsinn.
Ja, ja.
Aber ganz ehrlich, und ich erzähle jetzt keine Scheiße, ich war bei den Gigs Montag und Dienstag in München, bei Maiden. Und ich habe am Montag gehört, wie sich Nico einmal vertrommelt hat, beim Break. Habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Das habe ich in 40 Jahren nicht gehört, was ist denn jetzt los? Da haben wir also ein bisschen immer, wenn die Kamera auf Nico gegangen ist und du auf dem Bildschirm Nico gesehen hast, hast du gemerkt, er trommelt ganz, ganz leicht. Ganz leicht, der touchiert die Dinger nur. Schlagzeug getriggert, gut, jedes Schlagzeug ist getriggert, aber trotzdem, ungewöhnlich. Haben aber nichts weiter dabei gedacht und gedacht, aber gut, what else? Und dann kommt just nach der Tournee seine öffentliche Erklärung, dass er sagt, er hatte einen Hirnschlag im Januar.
Ja.
Da hat's mich von den Socken gehoben.
Ja.
Das kannst du dir vorstellen. Wann hast du das gewusst? Du musst ja eigentlich von Anfang an im Bilde gewesen sein.
Nee, war ich überhaupt nicht.
Echt nicht?
Nein, war ich überhaupt nicht. Die haben das wirklich total unter dem Teppich gehalten, was ich auch gut finde.
Ja, finde ich auch gut.
Da wurde keiner in irgendeiner Form mit einbezogen. Ich habe es erst bei der Tour erfahren.
Mhm.
Und was natürlich noch mehr Respekt zollt, ja, wie er sich da wieder raus, selbst rausgeholt hat aus dieser Situation. Viele Leute würden dann irgendwann tragischerweise im Rollstuhl sitzen.
Weißt du denn, wie schlimm es war? Im Endeffekt?
Nein, auch das halten sie total unter dem Radar. Wir haben ja abends an der Bar einen getrunken, das heißt, er trinkt ja keinen Alkohol mehr, achtet wirklich extrem auf sich. Und es war sicherlich kein leichter Weg. Aber natürlich, er ist dann gegangen, hat natürlich auch die Unterstützung der Band gehabt im vollsten Maße. Und von daher gesehen, klar, gibt's mal so Phasen, wo er vielleicht nicht so 100%, noch nicht 100% da ist.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es toll, dass er überhaupt da ist. Und ich glaube, sagen wir mal, für jemanden, der nicht Konzerte so kritisch betrachtet wie du, so ein alter Nörgler übrigens.
Hör doch auf hier. Hey.
Der das nicht so kritisch betrachtet, dem fällt es nicht so auf wie dir. Als, sagen wir mal, du kennst dich ja viel besser aus.
Aber ganz ehrlich, nur weil ich Maiden als musikalisch perfekt kenne.
Ja.
Und dann denkst du dir, wie stolpert denn der in das Break? Das gibt's doch nicht. Es kann nicht wahr sein. Also,
aber das kommt auch nur, kommt nicht jeden Tag vor. Am zweiten Tag zum Beispiel war es wieder absolut okay.
Richtig.
Gut, ich bin kein Mediziner, ich habe keine Ahnung, es kann sein, dass er auch so Phasen durchläuft. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht, oder was heißt den Umständen entsprechend gut. Das Wichtigste ist, dass er auf sich achtet und dass, ich glaube, dass er in der Band spielt und weiter dabei ist, gibt ihm auch die Kraft, nach vorne zu schauen. Und ja, du, ich kann nur sagen, Hut ab. Weil viele anderen hätten sich wahrscheinlich irgendwo zur Ruhe gesetzt und gesagt, nee, du, jetzt
ist auch gut.
Jetzt ist auch gut und das war's dann. Und das ist aber nicht Nico, das finde ich auch toll.
Als du von dem Motto der Tour erfahren hast und vielleicht dann auch mal die erste Setlist gesehen hast, wie reagiert man da als Veranstalter drauf? Machst du einfach alles, was die machen, machst du blind? Oder sagst du dir manchmal, hey Jungs, wäre vielleicht doch nicht schlecht, wenn er doch vielleicht zum Schluss Number of the Beast spielt, was sie ja offenkundig auf dieser Tour nicht gemacht haben, Run to the Hills und Number of the Beast weglassen, sorgt natürlich für mich Und für viele von meinen Peers und meinen Kumpels, die sagen sich, Setlist zum Niederknien, war seit Jahren nicht mehr so geil, danke. Mhm. Jemand, der zum ersten Mal zu Maiden geht, sagt, das ist ein scheiß Name of the Beast, Alter. Deswegen habe ich meine Kinder mitgeschleppt. Wie geht man da als Konzertveranstalter damit um? Schluckt man das alles und sagt sich, nee, ich erlaube mir doch mal ein Wort.
Sagen wir es mal so. Ich finde es immer toll, wenn Bands nicht immer das spielen, was erwartet ist.
Ja.
Weil in dem Moment, wo du das tust, bist du Copycat und dann kannst du einmal zur Show gehen und dann weißt du, wie es ist, da brauchst du nicht mehr hinzugehen.
Ja.
Ich glaube, dass Iron Maiden immer wieder bemüht ist, sich selbst zu erfinden oder sagen wir immer wieder neue Songs zu spielen. Das nächste Mal können wir sicherlich eine ganz andere Sache erwarten.
Ja.
Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber ich glaube, dass, sagen wir mal, bei Maiden fällt es für mich persönlich nicht so auf, wie es vielleicht mir auffallen würde bei Bon Jovi als Beispiel.
Ja.
Oder bei den Scorpions.
Ja.
Also ich denke, ich halte mich relativ raus, es sei denn, ich werde gefragt.
Mhm.
Weil im Endeffekt kannst du dir nur ein Eigentor schießen. Ja, da muss man immer ein bisschen auch auf die, ne, bisschen darauf achten, da, wie der Gegenpol das so aufnimmt. Ich habe zum Beispiel jetzt die neue, Bruce Dickinson hat jetzt eine Solo-LP, die kommt raus.
Okay.
Ist ein absoluter Knaller.
Okay.
Kann ich euch nur sagen, Leute, das wird der absolute Hammer, wirklich. Und da habe ich an einer Sache auch ein bisschen Kritik geübt und das fand er aber gut.
Mhm.
Er hat gesagt, you know, I think you're right. Kommt immer drauf an, weißt du. Aber Bruce wird ja nächstes Jahr, da können wir dann auch entsprechend darüber reden, auf Tour gehen.
Mhm.
Mit seiner Solo-Platte.
Sehr schön. Das ist doch mal ein Wort hier.
Und das wird ein absoluter Knaller, kann ich nur jedem empfehlen. Also nicht, weil ich der Veranstalter bin oder Wizard, mein Sohn, der Veranstalter ist, sondern es ist ein absolutes Knaller-Album, was da kommt.
Bruce Dickinson ist ein gutes Stichwort. Klar, bei der Setlist und bei dem, was die Band entscheidet, logisch. Hast du denn Bruce einmal gesagt, du Bruce, es gibt noch andere Sachen als Bühnenklamotte, als ein Jeans-Overall?
Nee, gut. Du weißt doch, über Mode zu reden, das ist immer so ein Thema. Ja, das ist genauso wie über Musik zu reden, ist wie über Fußball zu singen. Das ist einfach, ich meine, es gibt, Reaktionen sind ja verschieden. Manche sagen, geil, sieht super aus. Manche anderen sagen, naja, wie auch immer. Aber du, ich denke, für mich kommt es immer auf die Performance drauf an.
Ja.
Der könnte auch im Petticoat herumrasen, ja, weil er einfach ein geiler Sänger ist.
Ja, ist richtig. Ja?
Also von da gesehen, die modischen Einflüsse, die da eine Rolle spielen, weiß ich nicht. Aber ich fand zum Beispiel, ich fand es sehr geil.
Okay.
Mit seiner Brille, ja, mit seinem Mantel, ja. Das ist einfach Bruce. Ja, und das ist halt immer so. Du hast immer an irgendwas, kann man sich immer aufhängen oder was aussetzen.
Ja, es ist schon lustig. Ich habe Bruce Dickinson nur ein paar Mal, mehr oder weniger nicht privat getroffen, aber so halt Backstage. Vor 20 Jahren ist er zu uns zum Sender gekommen hier. Und da war er dabei und glaube ich Janik Gers. Und Bruce ist halt um 11 Uhr morgens ausgestiegen. Mit einer lila Jogginghose, mit einem gelben Hemd und einem fucking grünen Schal. Also, weil ich gedacht habe, der typische Engländer. Und dann läuft der Backstage in München rum und schaut auch aus wie so ein Maletourist, der gerade halt von keine Ahnung, irgendeinem Bauernkauf in England eingeflogen ist. Also deswegen, es ist halt einfach lustig mit ihm.
Ja, gut, also jetzt muss ich mal den Rockantenne-Hörern mal was erklären und erzählen. Wenn ihr jetzt sehen würdet, wie Metal Moser hier steht,
komm,
seinem Outfit.
Mit meinem Original Iron Maiden Bootleg T-Shirt.
Genau. Das ist auch nicht viel besser als das, was er gerade kritisiert hat.
Oh, ich weiß nicht.
Wahrscheinlich also, eher nicht wie Malle, sondern wie Ibiza, aber kommt auch selber raus.
Ja, weißt du, aber ich bin halt nicht Bruce Dickinson.
Ah ja, na gut, okay. Ja, super. Du bist der Metal Moser.
Ja, mein.
Ist ja auch nicht jeder.
Ja, aber wie gesagt, wir sind beide Wanker of the Day. Das ist schon mal ganz gut. Also, das finde ich,
genau.
Find ich schon ganz geil. Wir schicken Leute zum Power Trip Festival.
Ja.
Was hältst du von dem Festival?
Du, ich werde dort nicht sein, weil ich einfach nicht konform gehe mit den Ticketpreisen, wie die explodieren.
Gut, Amerika, glaube ich, ist nochmal eine andere Hausnummer.
Ja,
aber
trotzdem, ja, ich denke einfach, dieses amerikanische Denken, die Leute werden finanziell teilweise zur Schlachtbank geführt.
Ja.
Das tun sie auch in Deutschland, auch teilweise versuchen einzuführen oder haben es schon eingeführt.
Ja.
Und wenn ich so manche einen der großen amerikanischen Helden, der gerade auf Tour war, ohne Namen zu nennen, sonst werde ich noch verklagt, wenn ich sehe, dass da die...
Meinst du diesen Namen, der mit Ingstein aufhört?
Und wenn ich dann sehe, dass allein die Parkgebühren auf dem Hockenheimring 75 Euro waren, dann denke ich mir schon, Leute, tut mir einen Gefallen. Aber es ist halt eine Entwicklung in diesem Business, die natürlich letztendlich die Bands auch mit akzeptieren.
Ja.
Kann man nicht verneinen. Gott sei Dank nicht alle, weil viele sagen halt, nee, wollen wir nicht, machen wir nicht, tun wir nicht. Aber es ist halt ein Fakt, wo ich stehe dem sehr kritisch entgegen, weil wenn du jetzt heute einen großen Künstler siehst, den du einfach sehen willst,
ja,
und du viel, viel Geld dafür zahlst und nimmst noch die Freunde mit und fährst hin und T-Shirt und schlag mich dort, ja, dann redest du plötzlich von 600, 700, 800 Euro, wenn du los bist. Das heißt de facto im Umkehrschluss, dass du die nächsten 4 Konzerte, die du vielleicht gerne sehen würdest, gar nicht mehr sehen kannst, weil du es dir nicht mehr leisten kannst.
Ja.
Und das ist so ein Damoklesschwert, was über unserem Geschäft hängt, wo ich einfach Angst habe, dass irgendwann das Überhand nimmt, wo dann eine Selektion anfängt. Du kannst nicht mehr dorthin gehen, wo du gerne hingehen möchtest.
Mhm.
Ja, du hast nicht mehr die Freiheit, weil du die Kohle nicht hast.
Mhm.
Ja, weil einfach die Amis hierher kommen und einfach mit überhöhten Ticketpreisen den Markt zuscheißen.
Mhm.
Und da habe ich persönlich keine Böcke drauf. Jetzt bist du sprachlos.
Das bin ich bei dir öfter. Ja, das ist eine sehr schwierige und komplizierte Frage. Ich finde es gut, wenn du sagst, du lehnst es kategorisch ab, aber ist man nicht versucht dazu? Man sagt, stell dir vor, du hast eine Taylor Swift. Du kannst verlangen, was du willst. Was du willst.
Natürlich.
Du machst es.
Ja, der Punkt ist, das ist ja dieses zweischneidige Schwert.
Ja.
Auf der einen Seite, wenn ein Künstler zu dir kommt und sagt, ich will das gerne mit dir machen, aber, das Aber bestimmt den Preis, letztendlich.
Okay.
Dann ist es eine Frage, ob du mit dir im Reinen bist, das machen zu wollen oder nicht. Du hast natürlich jetzt eine super Ausnahme genannt. Ja.
Klar.
Egal wie, aber irgendwo fängt es ja an.
Bleiben wir im Rockstar, bleiben wir im Springsteen.
Ja, wir müssen nicht über Springsteen reden oder über Taylor Swift. Es gibt ja viele andere, die nicht diesen Stellenwert haben, die plötzlich glauben, sie müssten mit überhöhten Ticketpreisen kommen.
Mhm.
Da gibt es ja viele, viele Beispiele, ja, die in München Olympiade spielen, wo die ersten 5 Reihen 300-400 Euro das Ticket kosten, ja. Wo du dir sagst, Leute, tut mir gefallen, ihr seid eine Rentnerband, wart vielleicht mal ganz toll, aber jetzt war's auch. Das Problem letztendlich ist immer, dass der Konsument bestimmt den Preis.
Mhm.
Und er legt die Messlatte hoch.
Ja.
Das heißt de facto, wenn die Band XY mit überhöhten Ticketpreisen ausverkauft, dann sagen natürlich die anderen, ja, Süste, wir haben doch recht gehabt.
Ja.
Ja, und wer bestimmt das letztendlich? Der Konsument. Also solange die Leute das akzeptieren, was ich persönlich auch immer ganz komisch finde, weil das halt Angebot und Nachfrage bestimmt halt alles. So ist halt unsere Marktwirtschaft. Aus dem Haus.
Olympiahalle in München. Das war jetzt vorhin ein Stichwort mit Olympiastadion. Ich habe eine Sache vergessen zu fragen. Bei Kiss haben T-Shirts 50 Euro gekostet jetzt zum Schluss. Bei Maiden 45. Wie viel von diesen 45 gehen denn an die Halle mittlerweile?
Also die meisten Hallen haben Verträge mit ihren eigenen Merchandisern. Das heißt, wenn du jetzt kommst als Metal Moser und willst einen Stand aufbauen, dann musst du den Deal mit dem Merchandiser machen. Das heißt, der Merchandiser, der sagt, ich habe hier Exklusivrechte und es kostet dich entweder die Summe X pro Stand oder ich will eine Beteiligung haben am Umsatz oder. Das ist letztendlich eine Verhandlungssache. So, das ist bei den meisten Hallen in Deutschland so.
War das schon immer so? Oder ist es jetzt gerade so geworden?
Nein, es war früher. Früher war es so, man musste einen gewissen Abstand zahlen, ja, wo man sagte, aber es war natürlich nicht so extrem wie heute.
Okay.
Weil natürlich die Hallen auch sehr viele Subverträge haben. Es geht ja nicht nur beim Merchandise so, es geht ja auch beim Bier, bei Getränke etc. etc. Mhm. Hast du ja genau das Gleiche. Das heißt, es ist immer eine Frage der Verhandlungen mit denen, wo man sich einigen kann oder nicht. Und wir als Veranstalter haben davon gar nichts. Also wir verdienen nichts an irgendwelchen Merchandise-Verkäufen.
Ja, verstehe ich. Und trotzdem ist ja momentan eine Riesendiskussion da, von Bands, die sagen, wir verkaufen nicht mehr in der Halle, wir stehen vor der Halle, weil es ist uns zu viel und bla.
Richtig.
Also
das haben wir ja früher auch schon gemacht, dass wir einfach einen Laster vor die Halle gestellt haben und haben dort die Leute T-Shirts gekauft. Auch klar, natürlich ist es schöner in der Halle, speziell wenn es regnen sollte draußen.
Ja, ja.
Aber man muss halt das immer sehen. Wir leben in einer Zeit, wo alles teurer geworden ist.
Ja.
Die Kosten übersteigen alles. Jeder kennt das Problem aus dem eigenen Haushalt. Oder wenn er am Ende des Monats in seinen Arbeitscheck für das, was er verdient hat, guckt. Tatsache ist, natürlich wollen die Hallen, müssen auch überleben und verdienen.
Ja.
Der Engländer hat so einen schönen Spruch, it goes both ways. Also es geht in beide Richtungen.
Mhm.
Und von daher gesehen muss man halt immer versuchen, einen goldenen Mittelweg zu finden, wo man sagt, okay, pass auf, so und so und so. Ist letztendlich Verhandlungssache. Meistens kommen die Merchandiser zu uns, bitten uns, ob wir mit den Hallen reden können, weil wir natürlich viel mehr Geschäfte mit den Hallen durchführen als der Merchandiser, weil nicht jeder Merchandiser arbeitet ja für jede Band.
Mhm.
Es gibt ja verschiedenste Merchandise-Firmen und dann kommen die manchmal und bitten uns um Hilfe. Und dann versuchen wir immer einen Mittelweg zu finden, aber meistens klappt das.
Ich weiß, du hast nicht viel mit Merchandise zu tun letztendlich am Ende des Tages und mit dem, was die Band auf Tour macht. Und ich weiß auch, dass die Nachfrage den Preis bestimmt. Aber Springsteen 50 Euro für ein T-Shirt, Kiss 50 Euro für ein T-Shirt, Maiden 45 Euro für ein T-Shirt. Ich war bei ein paar Bands, die haben in kleineren Clubs gespielt, die haben weniger Kosten. Da zahle ich auf einmal 25, 30 Euro für ein T-Shirt. Ich bin immer der Annahme, dass wenn ich 10 Euro weniger verlange für ein T-Shirt, ich gleich 30% mehr verkaufe. Deswegen kann ich diese Preise nicht nachvollziehen von 50 Euro für ein T-Shirt. Muss das sein? Das ist eigentlich Willkür, oder? Ich lege einfach mal irgendeinen Preis fest.
Naja gut, dann geh doch mal zu Bayern München oder zu einem x-beliebigen Fußballverein.
Ich gehe nie zu Bayern München, das weißt du ganz genau.
Deswegen habe ich es ja gesagt. Aber geh zu irgendeinem x-beliebigen Fußballverein und versuch dir ein Trikot zu kaufen, da bist du bei 120 Euro plus. Also,
ja,
aber du darfst ja eins nicht vergessen. Manchmal ist auch die Qualität ausschlaggebend. Also sagen wir mal, ich bin mir sicher, dass ein Springsteen-Shirt oder ein Kiss-Shirt viel länger halten wird, als eins, wo du im Club kaufst für 25 Euro, das nach dem ersten Waschgang schon nicht mehr den Namen lesen kannst. Haben wir auch schon alles erlebt. Also ich denke, letztendlich entscheidest du ja selbst, ob du es haben möchtest oder nicht.
Logisch, also, Nachfrage.
Also, da kommen wir wieder auf die Nachfrage. Und wenn die Nachfrage da ist, und man darf ja nicht vergessen, schau mal an, die Merchandiser haben natürlich auch ein Riesenrisiko. Also sie gehen auf Tour, sie müssen von vornherein planen, sagen wir mal 10 deutsche Städte, Schnitt 50.000 Leute als Beispiel.
Mhm.
Also planen sie mit Pi mal Daumen 40.000 T-Shirts, 30.000 T-Shirts, was auch immer.
Mhm.
So, dann haben sie allein bei 30.000 T-Shirts Investitionen von, was wird so ein T-Shirt kosten, gute Qualität, 5, 6 Euro pro T-Shirt.
Ja.
Bis das dann der Druck drauf ist und schlagt mich dort bis bei 7 Euro vielleicht.
Mhm.
So, das heißt, du bist bei 210.000 Euro.
Mhm.
Plus, du hast 2, 3 Jungs, die natürlich auf Tour sind.
Mhm.
Deren Gehälter musst du zahlen.
Mhm.
Du musst die Fahrten zahlen, die Hotels zahlen. So, dann bist du plötzlich bei 250.000 oder 230.000. So. Bei 230.000 heißt de facto, dass du mindestens verkaufen musst 4.000, 5.000 T-Shirts.
Mhm.
So, die haben auch ein Risiko.
Mhm.
Das heißt, für die ist es immer die Frage, okay, gehe ich da rein oder gehe ich da nicht rein? Klar, über die großen Merchandise-Firmen brauchen wir nicht reden.
Mhm.
Die verdienen alle genug und bei denen ist auch das Risiko, wird bei denen belohnt. Aber letztendlich glaube ich, dass wenn du wirklich allgemein siehst, was wie die Preise hochdonnern, Fußball haben wir ja schon genannt,
ja,
dann sage ich mir, was ist, wenn ich zum Fußballspiel gehe und mein Verein Eintracht Frankfurt, Deutscher und Europapokalsieger übrigens nicht zu
vergessen. Ja, sag's nur, vergessen. Ist ja gut. Ist
aber
ja
gut. Wenn ich dorthin gehe und zahle für einen normalen Platz, ja, das weißt du selbst, da zahlst du je nachdem zwischen 50 und 70 Euro. Und nachher sagst du, was habe ich mir für eine Scheiße angeguckt, ja, verlierst auch noch 2-0 und bist bedient.
Ja.
So, das hast du bei Bands natürlich selten.
Richtig, richtig.
Ja. Ja, da weißt du schon, dass du immer gewinnst, ja, zumindest zu 90%.
Ja.
Das Glück bei Eintracht Frankfurt, die spielen meistens gut und es ist Geld wert.
Ist ja gut jetzt.
Aber trotzdem, nein, ich denke, das ist halt immer so eine Sache. Aber wenn es im gesunden Rahmen ist, habe ich alles kein Problem mit. Aber natürlich erhöhte Ticketpreise, wo es einfach aus dem Ruder läuft, da bin ich nicht d'accord mit.
Sollen wir diese Folge hiermit beenden?
Können wir gerne machen.
Ja.
Und dann treffen wir uns das nächste Mal, wenn hoffentlich Frankfurt deutscher Meister geworden ist.
Ganz ehrlich, ich würde es begrüßen.
danke. Wir brauchen jegliche Unterstützung, die wir haben können.
Du kennst mein Interesse daran.
Ich weiß. Absolut. Alles gut.
Sehr schön. Das heißt, wir sehen uns nie mehr wieder.
Die Chance besteht natürlich auch. Obwohl, wir können ja einfach so eine interne Meisterschaftsfeier machen. Ob es jetzt klappt oder nicht, ist völlig egal.
Halt, wir machen eine Sache noch. Bruce Dickinson war ein geiles Stichwort, dass da eine Tour kommt. Finde ich super. Was hast du noch am Köcheln in nächster Zeit?
Werde ich dir nicht verraten.
Ach komm jetzt!
Nee, du musst ja nicht alles wissen. Also wir sind auf jeden Fall, gut, wir sind mit einigen, natürlich, wie ihr wisst, Wizard macht sehr viele Rockgeschichten und da sind wir schon an 2-3 großen Sachen dran für nächstes Jahr. Das ist aber alles noch nicht in Stein gemeißelt. Aber ich glaube, jeder hat genug Grund, sich auf viel Rock zu freuen.
Halt, die allerletzte Frage. Ich habe vergessen zu fragen. Was kotzt dich an diesem Business am meisten an?
Ja.
Komm, lass mich fragen. Ich soll dich das fragen. Komm.
Ich muss mal meine Notizen rausholen. Es dauert jetzt ungefähr 2 Stunden, bis ich das alles runtergelesen habe. Nein, wir haben vorhin so gequatscht da habe ich gesagt, was mich immer so ankotzt, wenn ich irgendwelche Dokus sehe im Fernsehen über Rockgrößen oder Musikgrößen oder sehe bei manchem Sender dann die größten Hits aller Zeiten und dies und das und jenes. Und dann kommen irgendwelche Nasen, die glauben, sie wüssten alles und erzählen uns, dem Zuschauer, wie toll der Sänger oder die Sängerin oder die Band war und wie gut man sich kannte. Und jetzt gibt's ja viele Bands, die ich persönlich veranstaltet habe, wo ich sage, wer ist denn der Typ oder diese Typin? Den kenne ich gar nicht. Der war wahrscheinlich in seinem Leben noch nie auf einem Konzert. Und dann siehst du diese Nasen im Fernsehen und die geben dann irgendwelche Kommentare von sich. Und das kotzt mich an, weil sie einfach so profilneurotisch dastehen, ja, Hauptsache in die Kamera lächeln und dann erzählen, wie toll sie doch befreundet waren mit dem und dem und dem. Und ich denke mir, hallo, den habe ich noch nie gesehen, den Vogel. Das ist das, was mich am meisten ankotzt.
Wie gesagt, ich warte immer noch auf meine Einladung zu RTL Superhits, damit ich auch erzählen kann über Bands, die ich noch nie getroffen habe.
So sieht's aus. Und ich verstehe auch nicht, warum solche Fernsehsender, ich verstehe es nicht, dass sie sich nicht wirklich mal die Mühe machen, Leute einzeln, die wirklich was zu erzählen haben.
Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht.
Oder wirklich sagst, okay, das ist glaubwürdig. Ich habe mal gesehen, gab mal irgendwas über Bon Jovi und dann sagte einer, ja, und damals das Moskau Music Peace Festival,
ja,
und erzählte da irgendeine Scheiße, der war überhaupt nicht dabei. Ja, und ich denke, also mal, Leute, wollt ihr uns alle verarschen?
Der wird so, wie ich im Fernsehen gesehen habe.
Ist Wahnsinn, ja. Oder die Purple damals, ja, in Schlag mich tot beim ersten Konzert, wo wir doch so viele Probleme hatten. Vor Jahren geht's zurück. Auf jeden Fall, da hieß es, ja, ich war auch da, das war in Jakarta, jetzt fällt's mir wieder ein. Leute, entschuldigt, das ist meinem Alter gezollt, aber Jakarta, und dann fing auch einer an, im Fernsehen zu erzählen, ja, und ich war dabei, und das war so schlimm, und habe gesagt, der war überhaupt nicht dabei. Und irgendwann habe ich den da mal angesprochen und habe gesagt, sag mal, du warst doch gar nicht da. Naja, aber ich musste doch irgendwas erzählen. Und habe gesagt, du, verarschen können wir uns alleine, da brauchen wir nicht so eine Nase wie dich dazu. Also, Kurze Rede, langer Sinn, das ist das, was mich am meisten ankotzt. Also bitte, Fernsehsender, holt euch Leute, die auch was zu erzählen haben und die auch glaubwürdig sind und nicht irgendwas aus der Hose ziehen.
Das machen wir jetzt bei jedem Podcast zum Schluss. Was kotzt dich am meisten an? Sehr schön. Ja. Ja, sehr schön, dass du da warst. Und ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich bald wieder, unabhängig von Frankfurt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Hier. Immer gerne.
Jawohl.
Servus. Tschüss.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne.